Zur Informatikebene kommen wir eigentlich erst ab Ebene 1. Denn hier haben wir wirklich schon informatikbezogene Konzepte vorliegen. Zum einen besteht hier die Möglichkeit, Befehle anzugeben und mit diesen Befehlen Programme zu schreiben. Und das ist sozusagen das zentrale Informatikkonzept hier auf dieser, an dieser Stelle, was da hinzukommt und was wir bisher nicht hatten. Und solche Programme, die müssen Sie sich aber wieder wirklich ganz, ganz elementar vorstellen. Ne? Wie gesagt, also so ein Mikroprogramm sagt im Wesentlichen, ne, liefer mir mal eine Spannung von da nach da, ne, damit da irgendwas passiert. Also transportiere eine 0-1-Information von einer Stelle des Schaltkreises oder des Computers, wie immer Sie sich das vorstellen, zu einer anderen. Das ist so eine typische Mikrooperation. Ja, oder Sie prüfen mal nach, ob irgendwo eine 1 anliegt oder nicht. Ja, oder Sie legen auf eine Gatterleitung den Wert 0. Ja, solche primitiven Operationen haben Sie auf dieser Mikroprogrammebene. Und der Befehlsvorrat ist jetzt auch wieder relativ klein. Ne, obwohl sozusagen die Befehle so elementar sind, kommen Sie doch mit ungefähr so 20 Befehlen, Mikrobefehlen aus. Ne, es können aber auch wahnsinnig viel mehr sein. Das hängt von der Architektur des Prozessors ab, mit dem Sie da arbeiten. Ja, also 20 oder viel mehr Mikrobefehle sind möglich. Und die Mikrobefehle werden direkt durch die Logik eben ausgeführt. Ja, mehr ist da nicht vorhanden. Ne? Wenn Sie jetzt nach informatischen Konzepten suchen, dann finden Sie eigentlich nur Programm. Ne? Sie finden praktisch das Bit oder die 0-1-Information irgendwo, aber mehr noch nicht. Ne? Und die Neuerung, nämlich Daten ein bisschen zu strukturieren, also irgendwie mal eine Reihe von Daten, Informationen 0-1 irgendwie zusammenzufassen oder mal einen größeren Block von 0-1-Informationen irgendwo hin zu transportieren, das können Sie erst auf der konventionellen Maschine. Da können Sie nämlich Gatterleitungen zu Registern und Speicherzellen kombinieren, die haben Sie auf der Ebene 1 noch nicht. Und Sie können Mikrobefehle zu neuen, mächtigeren Befehlen dann zusammensetzen, ja, und damit sozusagen mit einem Befehl auf der konventionellen Maschine, ne, stellen Sie sich vor, mit ungefähr einem ASP-Befehl, dann so ein ganzes Bündel von Mikrooperationen auslösen, um damit eine Funktion zu erfüllen. Und auf der konventionellen Maschine spricht man nicht von AS, sondern man spricht eben von Maschinensprache, weil es diese sogenannte mnemonische Codierung noch nicht gibt. Also die etwas über die, wo sozusagen die Bezeichnung der Befehle etwas über die Funktion der Befehle aussagt. Also dieses meinetwegen write zum Beispiel, ne, sagt ja etwas aus, dass da irgendwo was geschrieben werden soll. Und auf dieser Ebene 2 müssen Sie sich vorstellen, sind die ganzen ASS-Kommandos nur als 0-1-Folgen vorhanden. Ne, also ein Maschinensprachenprogramm besteht aus einer langen Folge von 0 und 1 und sonst nichts. Ja, und da versuchen Sie mal irgendwas drin zu verstehen. Gott sei Dank brauchen Sie das kaum. Denn Sie haben eben einen Interpreter, der Ihnen oder einen Compiler, der Ihnen eben höhere Sprachen in dieses Maschinenprogramm übersetzt. Und das Maschinenprogramm selber ist ja jetzt auch schon wieder eine abstraktere Form eines Programms, wird Ihnen interpretiert in Form eines Mikroprogramms. Ja. Und diese Mikroprogrammebene, die ist mehr oder weniger für die Hersteller der Prozessoren interessant, weil die realisieren dadurch realisieren ihren Prozessor auf der Ebene und sie selber haben sozusagen vielleicht mal die Chance, auf diese Maschinensprachenebene zu kommen. Das ist eigentlich die einzige Ebene, die tiefste Ebene, die Ihnen als Programmierer, wenn Sie Glück haben, mal irgendwann zur Verfügung steht. Aber in der Regel bewegen Sie sich da auch nicht, sei denn Sie sind irgendwie Systemprogrammierer, wo Sie da mit Nullen und Einsen arbeiten. Also eigentlich kommen Sie auf diese Ebene in Ihrem gesamten Studium, denke ich, nicht. Ja, also vielleicht anschließend. Auf der Ebene können sich halt nur Maschinen irgendwie vernünftig bewegen, weil die in 0-1-Welten leben, ne? Unser Eins eben nicht. Die nächste Ebene 3, das ist die Betriebssystemebene. Das ist eigentlich eine Ebene 2, wobei Sie jetzt noch komfortable Sprachelemente zusätzlich haben. aber wieder nur in Form von Nullen und Einsen. Ja. So ein Prozessor, der kann ja eigentlich irgendwie nur Speicherzellen adressieren, aber Sie haben jetzt auf der Betriebssystemebene noch komfortablere Funktionen zur Verfügung, zum Beispiel um den Speicher zu verwalten. Na, Sie wissen, wenn Sie so einen Rechner kaufen, dann können Sie vielleicht irgendwie so ein Level 1 Cache und Level 2 Cache, da können Sie irgendwie wählen und dann können Sie irgendwie den Hauptspeicher in einer bestimmten Größe wählen und dann können Sie die Platte in einer bestimmten Größe wählen. Für den Computer ist dann mehr oder weniger alles eins, ne, der kennt nur seinen Speicher. Ja, und irgendwie eine intelligente Verwaltung sorgt dafür, dass zwischen diesen vielen Speichern, wenn man spricht von einer Speicherhierarchie, die Daten hin und her transportiert werden. Ja, aber der Computer adressiert praktisch irgendwie seinen Speicher und kriegt aber sozusagen alles irgendwie mundgerecht in diesen Cache, der ihm am nächsten ist, dann abgelegt. Also so können Sie sich das vorstellen. Ja, auch mehrere Programme, die gleichzeitig verarbeitet werden, das ist eine Funktion, die auf der Betriebssystemebene eine Rolle spielt, wo Sie so eine Funktionalität haben, dass Sie sozusagen im Hintergrund überhaupt was drucken können. Ja. Netzwerkdienste und solche Dinge, auch Ein- und Ausgabe, das funktioniert alles auf dieser Ebene, das kriegen Sie dazu. Ne, Sie haben immer noch 0-1-Folgen und Sie interpretieren jetzt die Kommandos, die hier neu hinzugekommen sind, auf die Ebene 2 runter und damit auf die konventionelle Maschine. So, zum ersten Mal wird ein Programm überhaupt lesbar, vernünftig auf der Assembler-Ebene, ne? Und da sind Sie wirklich dann bei AS und statt so einer 0-1-Folge da kriegen Sie dann wirklich zum Beispiel so ein Kommando R3, ne? Register nach R3, Register R3 ergibt sich aus Register R1 oder solch einen Move-Befehl, ne? Die finden Sie schon mal in Assemblern von marktgängigen Prozessoren. Und diese Assemblersprache wird übersetzt dann in Programme der Ebene 3. Und viel weiteres ist eigentlich nicht zu sagen. Ne? Sie haben praktisch dieselbe Funktionalität wie auf der Ebene 3. Nur können Sie halt die Kommandos in einer vernünftigen, lesbaren Form hier vorfinden. Interessant ist noch, dass an dieser Stelle ungefähr so 1960 das Ebene-Modell aufhörte. Ne? Da hat man nämlich seinerzeit praktisch auf dieser Ebene programmiert, wenn nicht sogar auf Ebene 3. Ja, also auf der Betriebssystemebene mit Nullen und Einsen. Ne? Aber dann kurz darauf gab es eben schon diese Assembler-Ebene. Also 40 Jahre zurück, ne, hätten sie sozusagen mit Nullen und Einsen sich während ihres Studiums befasst. Und das wäre schon eine Strafe geworden, aber da sind wir Gott sei Dank drüber hinaus. So, und die Ebene 5 ist die Ebene, auf der Sie sich jetzt eigentlich immer befinden. Nämlich Sie programmieren in sogenannten höheren, problemorientierten Programmiersprachen. Und die werden dann transformiert per Übersetzer oder Interpreter in Sprachen der Ebene 0 bis 4. Ne? Schrittweise oder nur auf die Ebene 3 und von da weiter interpretiert und so weiter. Und bei den Maschinen- und Assemblersprachen, ne, ist eben, weil sie einfach sehr einfache Sprachelemente nur haben, ist die Vielfalt relativ gering. Und die ist deutlich höher jetzt auf der problemorientierten Sprache. Ne, sie richten sich jetzt an den Problemen aus, nicht mehr an der Maschine. Ne, Nullen und Einsen ist was für Maschinen. Und warum soll man sich mit seinen Denkweisen als Mensch, als Programmierer nach den Maschinen richten? Und da sind wir eben glücklicherweise darüber hinaus. Ne, diese Programmiersprachen, problemorientiert, sogenannte höhere Sprachen, die richten sich an unseren Denkweisen aus und sind eben an englischer Alltagssprache gerichtet und irgendwie an Denkweisen von Menschen, die irgendwie in Objekten denken. Ne, und so, deswegen haben wir objektorientierte Sprachen. Aber es gibt eben auch wahnsinnig viele Denkweisen und wahnsinnig viele Problemkategorien und entsprechend haben sich auch die Programmiersprachen zu, mittlerweile so um die 1000 entwickelt. Und wer meine Vorlesung da gehört hat, in der Übersichtsvorlesung, da habe ich da etwas drüber erzählt, über diese mindestens 1000 höheren Programmiersprachen, die es so mittlerweile gibt. Ne? Und ich denke, hier habe ich auch etwas ganz kurz über die Programmiersprachenwelten gesprochen. Ja, jetzt hört, wie gesagt, das ebene Modell unten nicht auf, wo es irgendwie in die zur Elektrotechnik übergeht. Es hört auch oben nicht auf. Sie können also weitere Ebenen sich dazu denken. Meinetwegen eine Ebene 6 für die Anwendungsprogramme, ja, die ja in höheren Programmiersprachen geschrieben sind, ne, und sozusagen ihnen ganz leistungsfähige Operationen, meinetwegen Datenbankoperationen zur Verfügung stellen. Ne. Und derzeit ist es so, was auch Ihnen noch zeigt, dass eigentlich dieses ebene Modell ein ganz flexibles ist und dahin tendiert, eigentlich alles als eine Sprache zu sehen. Die Ebene 0 wird eigentlich traditionell durch Hardware realisiert, Ebene 2 bis 5 durch Software. Ja, das muss aber nicht unbedingt so sein, sondern Sie können auch durchaus ganz anders aufteilen. Das sehen wir auf einer der Folgefolien noch. Bei der Firmware auf der Ebene 1, ne, den Begriff wollte ich noch einführen, da sehen Sie schon ungefähr, dass gewisse Dinge, die auf der Ebene 1, Mikroprogrammebene, relevant sind, ne, dass die durch Hardware realisiert werden können oder durch Software. Na, und man versucht eben, weil die Software etwas flexibler ist, ne, sie tauschen leichter Software aus als den Rechner, weil die Software etwas flexibler ist, versucht man möglichst viel in die Software abzubilden. Ja. Und die Firmware ist gerade so ein Zwischending, die wird bei der Fertigung irgendwo in den Prozessor eingebrannt, ne, oder sie wird so quasi eingebrannt, sodass sie sie noch verändern können. Jedenfalls ist er eben, und das deutet diese Vorsilbe firm an, ne, über eine längere Zeit fest oder möglicherweise auch für immer fest, ne, also quasi hart. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal Firmware aktualisiert hat. Ne, ich habe neulich eine aktualisiert in meinem Access Point zu Hause. Da gab es irgendwie eine neue Firmware-Version. Ne, und nun kann ich den Access Point, die ist da so fest eingebrannt, dass ich den beliebig ausschalten kann, ne, oder Jahre lagern, ne, die Firmware bleibt da drin erhalten, aber ich könnte sie halt immer aktualisieren. Also das ist so ein Beispiel, wo Sie nicht mehr direkt unterscheiden können, ne, ist das Hardware oder ist das Software. Ja, entscheidend ist eigentlich, wie gesagt, diese Unterteilung, ne, die ist eine Modellvorstellung von dem, was wie ein Computer eigentlich aussieht. Prinzipiell, wie gesagt, kann man jede Anweisung, die durch Software ausgeführt wird, auch in Hardware verlagern. Die Hardware bläht sich dann natürlich auf. Ne, stellen Sie sich vor, Sie hätten Pro-Hardware, die direkt Pro ausführen kann. Umgekehrt können Sie jede Operation, die in der Hardware realisiert ist, auch irgendwie durch Software simulieren. Ne, dann lösen Sie aus der Hardware raus. Ja, das kann man machen. Und tatsächlich gibt es auch allerhand verschiedene Vorstellungen, wie Hardware und Software abgestimmt sein sollen. Ne? Und meist sind es Designentscheidungen der Hersteller, Dinge in die Hardware zu verlagern, weil sie vielleicht besonders schnell gehen müssen, oder in die Software zu verlagern oder in die Firmware oder was immer. Parallelisierung, Qualität der Bauelemente, Erstellungszeit, Kosten, Verarbeitungsgeschwindigkeit sind alles Parameter, die beeinflussen, ob man Dinge in die Hardware bettet oder in der Software hält. Ne? Das Einzige, was Sie behalten sollten, dass eigentlich Hardware und Software sind nichts wirklich Verschiedenes, ja, sondern die sind logisch äquivalent. Sie können Dinge mit Hardware machen oder Sie können sie mit Software machen. Das ist völlig egal. Da ist nur irgendwie sozusagen eine Trennung bei den Wissenschaften, die diese Dinge behandeln und die sozusagen die beherrschen, Hardware herzustellen oder Software herzustellen. Aber die Elektrotechniker sind insofern auch genauso, weil sie sich mit der Firmware oder mit Mikroprogrammierung an den Stellen befassen, wo sie die Dinge der Hardware aufprägen müssen, genauso Softwareingenieure wie wir Hardwareingenieure, wenn wir solche Entscheidungen treffen müssen. Ja, wir sind damit am Ende von Abschnitt 5 angekommen. Ein paar Schlussbemerkungen, also merken Sie sich einfach, dass ein Computer eigentlich nichts anderes ist als eine Abfolge von Sprachen unterschiedlicher Komplexität, unterschiedlichen Abstraktionsgrads. Ja? Also eine Ebene von Sprachen ist Ihre Maschine und Sie haben eigentlich nur die Aufgabe, wenn Sie Maschinen konstruieren, wenn Sie Programme schreiben, irgendwie sich mit Sprachen zu befassen. Jede Ebene hat ein anderes Abstraktionsniveau, ne, und Sie transformieren. Und das ist auch jetzt eigentlich wieder so eine Art Baukastendenken, ne? In gewisser Weise formieren Sie so einen großen, komplexen Baukasten, ne, schrittweise in übersichtlicher Form auf einen ganz primitiven Baukasten, nämlich irgendwo auf die Mikroebene oder auf die digitale Logikebene. Und Sie unterscheiden nur Grundoperationen und Grundobjekte dabei und müssen sich jetzt immer überlegen, wie ist jetzt so ein komplexeres Objekt wie ein Register, ne, abzubilden irgendwo auf die Hardware, meinetwegen. Oder wie ist eine Zahlenfolge oder, weiß ich nicht, irgendein komplexes, strukturiertes Objekt. Ne, wie können Sie das praktisch abbilden hinterher, meinetwegen, auf die Assembler-Ebene. Solche Dinge, darüber muss man sich Gedanken machen, wenn man, insbesondere wenn man Übersetzer schreiben muss. Ja, alles setzt sich zusammen eben aus diesen Sprachebenen und das ist eigentlich die entscheidende Message dieses Bereichs.